Gut, wie gute Information dein Leben verändern kann. Wir haben ja jetzt einige Wochen hinweg immer wieder auf dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus geschaut, wo Jesus dargelegt hat, warum er eigentlich hier normaler Mensch wurde, die Herrlichkeit Gottes aufgegeben hat, gelebt hat hier, verstoßen wurde, abgelehnt wurde, sogar hinterher am Kreuz gestorben ist. Und durch die ganzen Wochen zog sich ein roter Faden. Das war, weil er uns einfach so bedingungslos liebt. Wir haben in diesen Wochen viel gehört, viel gesehen, mit Sandzeichnungen sogar, war sehr unterschiedlich. Auch Gesprächskreise, man hat in Büchern mitgelesen und Andachtsheften. Es gab viel Information. Man hat viel aufgenommen. Und da ist eigentlich das Geschäft von der Firma, in der ich arbeite. Software AG, man kann fast erraten, was die macht. Das ist keine Schleichwerbung. Ich glaube nicht, dass sie Kunden sind. Aber ein ganz wichtiges Geschäft von uns ist Informationsverarbeitung. Klar. Und da ist ein Punkt, dass man Informationen sammeln muss. Aber nicht jede. Es geht um gute Informationen. Information muss nämlich wirklich korrekt sein. Sie darf nicht abgehangen sein. Also für eine Statistikauswertung sind Daten von vor 10 Jahren nicht ganz erfrischend. Es müssen aber auch korrekte Zahlen sein, denn wenn ich, man sagt, Mist reinkriege, wird bei der Auswertung auch Mist rauskommen. Also es muss korrekt sein. Es muss aber auch ein ehrliches Zahlenmaterial sein. Ich darf nicht beschönigen. Ich darf nicht sagen, okay, das wird nicht so sein. Ich muss auch komplett sein. Das heißt, Risiken, Verluste und so weiter, die dürfen nicht rausgenommen werden. Die müssen ganz komplett rein. Auch nicht so gute, angenehme Sachen müssen rein in das Zahlenmaterial. Und dann werden Daten gesammelt. Es entsteht ein riesiger Informationsfluss und da kommen Tonnen an Daten zusammen. Und wenn man die selber auswerten würde, würde man es nicht schaffen. Da braucht man Werkzeuge für, da braucht man Produkte für. Die schaffen wir natürlich, unsere Konkurrenten natürlich auch. Aber damit kann man es auswerten. Und damit kann man den Leuten helfen, diese Datenmenge zusammenzufügen zu einer größeren Sinneinheit und auf den Punkt führen, damit man erkennt in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung, wo muss ich eigentlich Veränderungen ansetzen, damit ich wettbewerbsfähig bleibe. Wo sind die Punkte, die Stellschrauben? Was ist jetzt wichtig? Und genau dafür sind unsere Produkte da. Aber so etwas Ähnliches hatte eigentlich auch der Nikodemus. Der Nikodemus hatte sehr wahrscheinlich ein ähnliches Problem. Er hatte eine Menge an Informationen. Er hatte eine Menge an Wissen. Er war in jedem, vielleicht in jedem Diskussionsforum mit beteiligt, wo es um Gottgesetze und wie man es besser macht drin. Aber irgendwie hat er anscheinend gespürt, da ist irgendetwas, was passt nicht so ganz zusammen. Und er war ein Typ anscheinend, der nachgefragt hat. Und er hat mitgekriegt, dieser Jesus, faszinierender Typ, zu dem will ich mal hin. Und dann in der Nacht ist er ja zu ihm hingegangen und dann fing dieser Dialog an. Und anstatt eines so richtig erfrischenden theologischen Disput, kommt der Nikodemus ganz schnell an seine Grenzen. Plötzlich sprengt das, was Jesus ihm sagt, seine Vorstellungskraft. Es ist so offensichtlich, dass er gar nicht alles versteht, was Jesus ihm da so sagt. Aber er ist dran geblieben. Er bleibt dran. Er denkt drüber nach. Nikodemus hat gespürt, dass Jesus die Antwort auf seine Fragen haben wird. Ihm helfen kann, auf den Punkt zu kommen, was wirklich bei ihm das Problem auslöst. Warum er die Dinge nicht richtig zusammenkriegt. Und Jesus hilft Nikodemus, das Wesentliche zu erkennen. Und das hat Nikodemus weiteres Leben geprägt. Jesus gibt ihm die Wahrheit über Gott. Gott liebt dem Menschen. Das ist das Zentrum des Wesen Gottes. Jeden. Nicht die Gesetze, die Gesetzlichkeit, was man beachten, nicht beachten muss, ist im Zentrum. Sondern Gott liebt die Menschen. Jeden. Und ich habe vorhin gesagt, zur Wahrheit, zu einem guten Informationsmaterial gehört, dass man komplett ist. Ehrlich, vollständig. Und deswegen sagt Jesus dem Nikodemus auch die andere Wahrheit als Information. Nikodemus, wenn es so weitergeht, gehst du zugrunde. Das ist keine angenehme, keine schöne Aussage. Ich höre oft manchmal so, in christlichen Kreisen so die Aussage, wie dein Leben immer besser und immer toller wird mit Jesus. Paulus hat ganz schön gelitten. Jesus ist ganz klipp und klar und sagt, hier an der Stelle, wenn du dich nicht änderst, wirst du zugrunde gehen. Das ist die andere Wahrheit. Und dann bringt Jesus das in Kombination miteinander und sagt, du und ich habe dir noch was zu sagen. Gott hat ein ganz tolles Angebot. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Nikodemus war offen. Man merkt an seinem weiteren Leben, er hat geschnallt. An dem jeder, da ist etwas dran. Und er hat wohl mitbekommen, dass jeder gilt für ihn. Und deswegen wurde für Nikodemus dieser Vers ganz persönlich. Denn Gott hat Nikodemus so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit Nikodemus, wenn er an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist beim Nikodemus angekommen. Nikodemus' weiteres Leben macht deutlich, dass er sich hier reingeklinkt hat. Er hat sich selbst drin wiedergefunden. Er fängt an zu erahnen, was Gott eigentlich da ihm sagt. Und er beginnt das zu leben, was Jesus am Ende des Gesprächs ihm noch mit auf den Weg gibt. Dort sagt er, wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. An ihm zeigt sich, Gott selber bestimmt sein Handeln. Das ist genau das von vorhin, dass Gott derjenige ist, der eigentlich so die Informationen, die Fülle an Dingen, die mir im Kopf rumschwirren, auf den Punkt bringen kann. Dass er mir die Wahrheit sagen kann. Die Wahrheit, die wirklich relevant ist. Und wenn ich diese Wahrheit Gottes liebe, auf sie achte und es dann in meinen Lebensalltag einfließen lasse, das bedeutet nämlich das Tun, dann trete ich ins Licht. Und genau das hat der Nikodemus gemacht. Im Anfang hat er ja Jesus in der Nacht aufgesucht, im Schutz der Nacht. Aber kurze Zeit später lesen wir, dass er gegenüber den Pharisäern aufgetreten ist und gesagt hat, warum verurteilt ihr denn Jesus schon vorab? Das ist doch überhaupt nicht übereinstimmend mit unserem Gesetz. Er bezieht öffentlich Stellung für Jesus. Und dann hinterher, als Jesus verurteilt ist, von diesen höchst angesehenen Theologen zum Tode verurteilt und gestorben ist, da erweist Nikodemus Jesus die letzte Ehre, indem er den Leichnam einbalsamiert mit Josef von Arimathea, ihn dann auch beerdigt und damit auch deutlich macht, dass er nicht zu diesem Urteil seiner Amtskollegen steht, wo er sich lieber bewusst zu Jesus hinstellt. Nikodemus hat es verstanden. Nikodemus war einer, der das durchdacht hat, was Gott ihm so deutlich gemacht hat, Wahrheit auf den Punkt bringen. Und er hat es dann umgesetzt in seinem Leben. Das war die Stärke von Nikodemus. Das Reden Jesu hat Nikodemus geholfen, aus der Fülle seines Wissens, seiner Gedanken, einmal diese wesentlichen Punkte zu erkennen. Einmal über Gott, dann über sich selbst und dann, wie steht eigentlich mein persönliches Leben mit diesem Gott in Berührung? Was bedeutet das für meinen Alltag? Ich möchte euch wirklich darum bitten, macht es doch einfach so wie Nikodemus. Johannes 3, Vers 16, dieser Vers, den wir gerade da gelesen haben, das ist das Zentrum der besten Nachricht, die es gibt. Wenn jemand wirklich ehrlich an die Sache drangehen will, was steht im Evangelium? Worum ging es Jesus, als er gekommen ist? Warum ist er Mensch geworden? Der kann dieses Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus nicht einfach ausblenden. Lest das, Johannes 3, 1 bis 21. Das ist ein Kernabschnitt, der uns hilft zu erkennen, was wollte Jesus eigentlich? Was bedeutet das für mein Leben? Bei der Frage um Jesus geht es nicht um Jesus, sondern um dich erst einmal. Du kannst egal welche Meinung über Jesus haben, deswegen wird Jesus trotzdem Gottes Sohn bleiben und er wird dich trotzdem lieben. Es geht bei der Frage, wie stehe ich persönlich zu Jesus, um dich, um dein Leben. Und das wünsche ich mir so sehr, dass das ganz deutlich bewusst wird. Bei der Frage nach Jesus geht es um dein Leben. Und ihr habt ja diese Zettel, wo die Predigtnotizen drin stehen. Da ist auf der rechten Seite ein bisschen Freiraum. Tragt da doch einfach mal euren Namen ein. Wenn ich meinen nehmen würde, würde da stehen, denn Gott hat Rolf so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit Rolf, wenn er an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Nehmt einfach mal bitte den Zettel. Nehmt ihn mal in die Hand. Tut mir bitte den Gefallen. Ich weiß, die Deutschen sind sowas von, manchmal, okay, ich sag nichts. Nicht südafrikanisch. Tragt trotzdem mal euren Namen da ein. Und ganz schwierige Übung, die Männer bitte ein Er, die Frauen ein Sie. Tragt es mal bitte ein. Es bedarf manchmal einer Handbewegung, einer Aktion, um sich bewusst zu machen, das gilt mir persönlich. Das ist Gottes Liebe zu mir und darum geht es. Es geht um dein Leben. Investiere in dein Leben. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit eigentlich so mit diesem roten Faden, Gott liebt uns, auseinandergesetzt. Und Gott möchte wirklich mit uns darüber im Gespräch bleiben. Nicht Haken dran und fertig, sondern er möchte mit uns darüber im Gespräch bleiben. Was bedeutet mir das? Was bedeutet dir das, dass er uns so liebt? Und um dieses Reden von Gott so ein Stück weit zu erkennen, an welchen Stellen fängt dann bei mir an zu reden? Ist ein guter Indikator, wenn man sagt, woran erinnere ich mich denn eigentlich noch so aus den letzten 6 Wochen? Nehmt euch mal Zeit. Jetzt dürft ihr das zu Hause machen. Nehmt euch mal Zeit, aber nehmt den Zettel mit, dann werdet ihr daran erinnert. Drüber nachzudenken, woran denke ich denn, wenn ich an die letzten 6 Wochen denke? Ist es vielleicht das mit dem Sandmalen? Ist es ein Stück aus der Predigt? Ist es ein Lied? War es ein Text, eine Textstelle aus dem Buch, ein Vergleich? Egal was. Aber das ist so ein Erkennungszeichen, dass Gott an der Stelle anfangen möchte, mit dir zu reden. Und dass man da dran bleibt. Ich möchte ganz bewusst mal die einzelnen Themen anschneiden, die wir so gehabt haben, damit man das nochmal so in Erinnerung reinkriegt und vielleicht auch selber merkt, oh, an der Stelle, da bin ich so hängen geblieben. So wie der Rainer das vorhin gesagt hatte mit dem Himmel, dass er sich darauf freut. Gibt es für mich eine zweite Chance. Ja, die Tür zu Gott ist nicht zu. Jeder, dieses Jedermann-Prinzip, jeder kann zu ihm hinkommen, braucht nicht zugrunde gehen, hat das ewige Leben. Und bei diesem ersten Teil, und jetzt kommt die Auflösung, fand ich das so toll. Das ist nur was schön mit den Veranda, mit der Veranda im Wilden Westen. Da kann man sich dann hinsetzen. Und da war ja dieser eine Missionar, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich das Wort Glaube übersetzen soll. Und dann waren sie auf der Jagd und sind ganz mühsam zurückgekommen mit so einem richtig schweren Hirsch. Und dann sein Gehilfe, der kommt da und setzt sich auf die Veranda und sagt, oh, tut das gut, sich auszustrecken und zur Ruhe zu kommen. Und der Übersetzer hat sofort eigentlich das dann realisiert und hat gesagt, ey, ausschreiben. Und dann hat er übersetzt diesen Vers, den wir hatten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der sich bei ihm ausstreckt und zur Ruhe kommt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Ich mache mal einfach ein paar Minuten hier weiter. Wisst ihr, es ist gut, zur Ruhe zu kommen. Westeuropäer haben manchmal die Mentalität, ich komme zum Beten. Als ich das so gehört habe, wie die das übersetzt haben, ist mir richtig deutlich vor Augen gestellt worden, hey, bei Gott ausstrecken, zur Ruhe kommen, ist wie auf der Veranda sitzen. Wie beim guten Freund, sich mit ihm unterhalten. Ich erzähle ihm das, was mich beschäftigt. Ich höre ihm zu. Ab und zu ist man gemeinsam still. Genießt einfach, freut sich. Das wünsche ich uns, dass wir das machen können mit den Sachen, die Gott uns in den letzten Wochen gezeigt hat. Dass wir mal so zu Gott auf die Veranda gehen können und sagen, setz dich mal zu dir. Erinnere mich mal an das, was du mir deutlich gemacht hast. Ich möchte daran arbeiten. Ich möchte mehr erkennen von dem, was dir wichtig geworden ist. Der Schuh ist echt gut. Dann hatten wir ein anderes Thema. Warum sollte Gott sich gerade für mich interessieren? Und wo deutlich wurde, ja, ihm liegt etwas an mir, an dir. Nicht, weil wir etwas einbringen, weil wir so gut sind. Nein, weil er uns geschaffen hat, mit der Zielsetzung Gemeinschaft zu haben mit ihm. Weil er uns deswegen liebt. Und was ist besonders so besonders an diesem Jesus? Genau diese Liebe. Er erwartet gar nicht, wie bei anderen Religionen immer gesagt, dass man sich selbst abrackern muss, um Heiligkeit zu erreichen oder um sich verlöschen zu lassen in Nirvana. Nein, Jesus sagt, das geht doch sowieso nicht, ich kriege da nicht hin. Ich habe für euch bezahlt. Ich habe alles bezahlt. Das ist, als wenn ihr eine Quittung vorlegt und sagt, hier, ich habe die Quittung, ist bezahlt. Genau das hat Jesus gemacht. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Aber wir müssen einfach nur die Quittung wirklich nehmen. Das, was er für uns getan hat. Oder wie kann ich sicher sein, dass Gott mich nicht enttäuscht? Erinnert euch daran? Gott enttäuscht. Klar, Gott sei Dank enttäuscht er uns. Nämlich dort, wo wir eine Täuschung haben, wie wir uns Gott vorstellen, wie wir uns das Leben vorstellen. Und das ist einfach nur fantastisch, wenn er uns frei macht von diesen falschen Bildern. Aber er ist verlässlich und enttäuscht nicht bei den Zusagen, die er macht, bei den Versprechen. Das hat er mit seinem eigenen Tod bewiesen, dass er dazu steht. Und auch, dass er da wieder lebendig wurde. Denn Paulus konnte sagen, kann euch 500 Leute zeigen, die heute noch leben, die ihn gesehen haben, die mitbekommen haben, dass er wirklich lebendig geworden ist und auferstanden ist. Gott enttäuscht nicht. Und dann haben wir gesehen, dass nicht alle Wege, zu Gott führen. Nur ein einziger Weg, sagt Jesus. Jesus sagt, ich bin dieser Weg. Das ist sehr exklusiv. Aber im Gegensatz zu anderen Exklusivangeboten ist das nicht überhöht im Preis, sondern ist sogar preiswert. Es kostet nämlich nur Jesus etwas. Wir brauchen es nur in Anspruch nehmen und es steht jedem offen. Eine ganz tolle Botschaft ist das. Und beim letzten Mal haben wir gehört, es gibt den Tod nicht als letztes, sondern das ewige Leben. Aber einmal in der Gemeinschaft mit Gott und einmal draußen. Total abgekapselt, keine Chance mehr, sich zu verändern, Vergebung zu spüren. Keine Chance mehr. Das waren so die Punkte. Und die will ich einfach mal in Erinnerung rufen und dich darum bitten, investiere in dein Leben. Man investiert in Kapital, in so viele Dinge. Investier doch mal in dein Leben. Und nimm dir die Zeit und versuch rauszukriegen, wo ist das, was Gott mir klar macht? Wo hat das einen Bezugspunkt zu meinem Leben? Und dass er da rangeht und sagt, okay, wie kann ich denn da nochmal so drüber nachdenken. Einmal, lies Johannes 3, 1 bis 21, das ist dieser Dialog. Oder guck, wenn du eine Aufzeichnung gemacht hast, vom Gottesdienst oder von Hauskreisen, guck mal rein in deine Aufzeichnung, was du niedergeschrieben hast oder im Buch angestrichen hast. Oder ihr könnt auch diese Karte nehmen und einfach eure Kontaktinformationen draufschreiben und unten drunter bitte CD. Dann kriegt ihr eine CD mit allen Predigten, inklusive Handzettel, inklusive den Folien, dass ihr es euch selber noch mal im Auto anhören könnt. Ich habe momentan so wunderbar viel Stau auf A5, immer nach Darmstadt. Da kann man gut solche Sachen hören. Schreibt einfach drauf CD und ihr kriegt die CD und könnt es im Auto anhören. Aber versucht dran zu bleiben, nochmal wach zu machen, wo Gott mit euch gesprochen hat. Manche Punkte, die euch dann auffallen, die könnt ihr sofort zuordnen und sagen, das muss in meinem Leben entsprechend anders werden. Bei anderen Punkten, da werdet ihr diesen Stuhl brauchen. Da werdet ihr einfach mal mit Gott weiter drüber reden müssen. Aber seid so offen wie der Nikodemus, der hat eine ganz feste Meinung gehabt, als er zu Jesus kam. Aber er hat gemerkt, der Jesus, der hat was zu sagen. Und mit dem kann ich drüber reden und das hat seine Meinung geändert beim Nikodemus. Und genau so macht es mit den Sachen, die euch jetzt noch nicht klar sind. Was bedeutet eigentlich das, was mir da bewusst geworden ist? Und nutzt die Zeit bei Jesus. Es lohnt sich. Ich habe gemerkt, dass diese Sachen wirklich Leben beeinflussen. Ich möchte euch mal ein paar Dinge aus meinem eigenen Leben weitergeben. Ja, je älter man wird, desto öfter macht man sowas. Also manche von euch kennen das. Am 4. Dezember 1977, ein Sonntag, Nachmittag, werde ich aus dem Mittagsschlaf wach und weiß, ich soll nicht direkt zur Uni nach Bochum fahren, sondern soll in Wesel einen Stopp machen und Ruth fragen, ob sie sich vorstellen könnte, meine Frau zu werden. Ihr müsst dazu wissen, wir kannten uns von der Jugendgruppe, ich hatte etwas mehr als Sympathie für sie, also fühlte mich so ein bisschen zu ihr hingezogen, ein bisschen stark. Aber es war nicht so zwischen uns, wir waren einfach nur in der Jugend. Und ich dann hingefahren, Ruth war noch in der anderen Jugendgruppe, habe mich dann bei der Mutter hingesetzt, die Mutter war ein bisschen durcheinander, was ich da so wollte. Aber dann kam die Ruth um die Ecke und sagte, Ruth, geht's, dass wir mal einmal so um den Block gehen? Jo. Ja, und dann sind wir um den Block gegangen und so. 200 Meter bis zum Bahnübergang und so 50, 100 Meter dann rechts rein. Da habe ich meine Frage gestellt. Ja, kannst du dir vorstellen, meine Frau zu werden? Und sie sagt, ja. Da war ich ein bisschen durcheinander. Und dann haben wir erfahren, wir beide haben längere Zeit dafür gebetet, dass wir einen richtigen Ehepartner finden, dass Gott uns dabei hilft, ihn zu erkennen. Und ich habe das gehabt mit dem Mittagsschlaf. Der Mittagsschlaf war gut. Die Fragestellung nachher noch besser. Und Ruth hatte auch einen Hinweis bekommen. Sie hat gesagt, nimm den, der nicht sagt, willst mit mir gehen, denn das war bei uns die Floskel in der damaligen Zeit, sondern nimm den, der dich fragt, ob du dir vorstellen kannst, seine Frau zu werden. Und da war es gegessen. Halleluja. Ich bin froh darüber. Aber ich bin echt dankbar dafür, dass man so konkret mit Gott rechnen kann und mit ihm leben kann. Wir haben das vorhin hier an mehreren Stellen gehört. Marianne um 4 Uhr, wie viel? 4.15 Uhr. Sie hat die Zeit genau im Kopf. Aber das kannst du nicht, das kann man nicht machen. Da ist irgendetwas, was ausgelöst wird. Hier, 800 Kilometer weit entfernt, die nächsten VW-Werkstätten. Absolut in der Pampa, sonst alles. Ja, plötzlich fügen sich Dinge ineinander und wir können merken, Gott lenkt. Ein anderes Beispiel. Ich war in Wiesbaden auf einer Arbeit. Wir hatten so ein Forschungsprojekt gehabt mit drei anderen Firmen und vier Universitäten. Ich kriege einen neuen Chef. Mein neuer Chef sagt, Herr Dreier, das haben Sie bislang gemacht. Jetzt machen Sie das. Da habe ich gesagt, fein, mache ich das. Aber dann muss ich den anderen sagen, dass ich das nicht mehr mache. Hat er gesagt, ja, Herr Dreier, haben Sie mich nicht verstanden? Ich habe gesagt, das haben Sie bislang gemacht. Sie machen jetzt das. Da habe ich gesagt, ja, habe ich verstanden. Aber ich kann nicht einfach das weglassen. Herr Dreier, haben Sie mich nicht verstanden? Und da habe ich gemerkt, ich habe ihn verstanden. Ich bin aufgestanden, habe gekündigt, ohne dass ich einen neuen Job hatte, direkt in dem Moment, weil Gott mir klargemacht hat, mit dem wirst du nie wieder auf den grünen Zweig kommen. Und wenn du jetzt nicht gerade bist, wirst du nie gerade bleiben. Und wo ich gemerkt habe, das war eine gute Entscheidung. Und ich erlebe das immer wieder, auch in so kleineren Sachen, dass man denkt, oh, ruf den mal an oder besucht den mal und man kommt in vorbereitete Situationen. Oder dass Gott einem irgendwie klar macht, hey, da hast du Blödsinn geredet, da hast du einen anderen Weg getan. Jetzt ist es dran, dahin zu gehen. Und es war wirklich dran. Und das sind so Dinge, die kann man nicht logisch erklären, aber wo ich einfach spüre, hier dieses Reden mit Gott, mal wirklich bei ihm sich ausstrecken, zur Ruhe kommen, und sich auch was sagen lassen. Das bringt Informationen auf den Punkt, die das Leben verändern. Ich habe es aber auch anders erlebt. Und es ist wichtig, dass man beide Sachen sagt. Als ich mich so für meinen Beruf entscheiden musste, wollte ich damals entweder Missionar oder Prediger werden. Und ich habe dann beim Predigerseminar angefragt und die haben mir gesagt, ja, alles okay, aber erst mal 3 Jahre Berufsausbildung oder ein Studium. Da habe ich nur gesagt, was soll das denn? Selbst wenn ich dann 3 Jahre Ausbildung habe, aber nicht in den Beruf reingehe, das bringt ja überhaupt nichts. Ich war sowas von bockig, dass ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ich habe E-Technik studiert und habe dann einen anderen Weg eingeschlagen. Ich weiß bis heute nicht, was geworden wäre, wenn ich bei dem wäre, was mir eigentlich so auf dem Herzen lag. Die Frage werde ich nie beantwortet bekommen. Aber ich werde es auch mein Leben lang nicht mehr los. Und das ist auch ein ungutes Gefühl. Und ich habe das auch in den kleineren Dingen gemerkt, dass auch genau wie manche Situationen vorbereitet sind, gibt es manche verpassten Situationen. Ich habe das einmal jetzt auch wieder vor 4 Wochen erlebt, wo ich merkte, ich sollte mit jemandem Kontakt aufnehmen. Und ich habe es rausgezögert. Blöd, verpasste Chance. Man ärgert sich drüber, kann es aber nicht mehr zurückdrehen. Aber auch wenn man das logisch jetzt einem anderen nicht erklären kann, hier drin spürst du, wann Gott mit dir redet, wann ihr so gemeinsam seid und wann er Dinge auf den Punkt bringt, damit wir es in unserem Leben verändern. Ein letzter Punkt. Muss mal gucken, wo ich überhaupt bin. Ich habe vorhin gesagt, investiere in dein Leben. Gott liebt dich. Ich bin gestern Abend durch Hemsbach gelaufen, einfach so ziellos, mal hier, mal dahin, habe mir die Häuser angeguckt, die Menschen. Je weiter ich gelaufen bin, eigentlich desto mehr eigentlich wieder erschrocken gewesen, wie viele Leute hier in Hemsbach wohnen. Und wenn ich mir klar mache, wie wenig in der Luthergemeinde, in der Bonhoeffer Gemeinde, in der katholischen Gemeinde hier sind, wie viele Menschen diese gute Botschaft überhaupt nicht kennen. Auch noch niemals wissen, dass man zugrunde geht, wenn man Jesus nicht hat. Und je weiter ich gekommen bin, desto mehr wurde mir das so wirklich bewusst. Und da fiel mir ein, das, was der Rainer vorhin gesagt hat, das war etwas, was ich auch von anderen gehört habe. Meine Güte, dieser Vers hier, der ist doch was für Leute, die am Anfang des Glaubens stehen. Das ist doch gar nicht für die breite Gemeinde. Da kann ich sagen, ja, klar, es ist für die, die am Anfang des Glaubens stehen. Weil da nämlich Gottes ganze Liebe zum Ausdruck kommt. Aber nicht nur. Ich darf es genauso aufnehmen. Aber ich kann einmal meinen eigenen Namen da einsetzen. Ich kann aber auch erkennen, dass Gott mir einen Auftrag gegeben hat, über die Bedeutung meines eigenen Lebens hinaus. Auch über meine eigene Bequemlichkeit, meine eigene Komfortzone hinaus. Steht nirgendwo in der Bibel, es soll uns bequem und gut gehen. Nirgendwo. Sondern wir haben einen Auftrag über unser eigenes Leben hinaus. Und deswegen investiere in dein Leben zuerst, dass du eine gelebte Beziehung hast mit Jesus, dass du auf die Veranda gehst, die Zeit genießt, aber nicht auf der Veranda bleibst, sondern das, was du da hörst von Jesus, dass du das mit runternimmst. Und dass man sich dann auch mal wirklich es gönnt, durch die Stadt hier zu gehen, sich die Menschen anzuschauen, die Häuser sich anzuschauen und dann zu sagen, ja, ich möchte, oh, das war eins zu viel, ich möchte wirklich das anfangen so zu beten, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder in dieser Straße, in diesem Viertel, in unserer Stadt nicht verloren geht, es versteht und begreift und das ewige Leben hat. Das ist unser Auftrag. Da geht es nicht um Aktivismus. Es geht darum, dass ich hingehe und höre, was ist denn mein Part dabei? Aber dass ich weiß, ich habe einen Part dabei. Es gab mal so dieses Lied früher, Jesus sucht Leute am Markt und auf den Gassen. Ich habe gehört, der sucht auch in Gemeinden. Und dass man das mal so mitnimmt. Ich bin nicht einer, der jetzt hier im Gottesdienst ist und konsumiert, sondern ihr seid Leute, die im Gottesdienst sind und sich auch ansprechen lassen dürfen. Was, Jesus, ist denn der Teil, den du für mich hast, den ich hier in dieser Stadt umsetzen kann, damit Menschen diese tolle Nachricht hören. Mein Spaziergang endete hier vor diesem Haus, vor der Kapelle. Ich war auf der anderen Straßenseite, habe mir das Haus angeguckt und habe gedacht, Herr, die ganzen Häuser und dieser kleine Verein, wie soll das gehen? Und da wurde mir wieder bewusst, es geht nicht darum, was wir schaffen, was wir bewerkstelligen können, sondern es geht darum, ob wir uns einsetzen lassen von ihm an einer ganz spezifischen Stelle. Die anderen Sachen, da kümmert er sich drum. Aber er möchte, dass wir dorthin gehen, wo er uns haben will. Und deswegen werden wir jetzt ein Lied miteinander singen, wo es auch darum geht, ich stehe vor dem Kreuz, ich stehe vor deinem Thron. Und nach dem Lied werde ich das Gebet, was wir auch beim letzten Mal hatten, vorlesen. Langsam, so dass ihr nachbeten könnt. Und ich möchte den bitten, der es zum ersten Mal beten möchte, dass der es auch mitbetet. Und bewusst das auch in Anspruch nimmt. Jeder kann zu ihm kommen und bei ihm sich ausstrecken und zur Ruhe kommen. Aber auch wenn ihr merkt, ich möchte eigentlich das wirklich konsequent in meinem Leben umsetzen, betet es bitte ganz bewusst mit. Lass uns das Gebet des Glaubens sprechen, wem es ernst ist. Vater im Himmel, ich glaube, dass du die Welt und mich so sehr geliebt hast. Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt und ans Kreuz hingegeben hast. Ich glaube, dass jeder, der Jesus vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum bekenne ich heute: Du bist mein Herr und mein Gott. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Lass mich das tun, was dir wichtig ist. Ich danke dir, denn du schenkst mir ewiges Leben. Herr, und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns diese gute Nachricht mitgegeben hast. Ich danke dir dafür, dass dieses Gespräch zwischen dir und Nikodemus uns in der Bibel überliefert wurde. Dass wir erkennen können, dass du wirklich genau aus dieser deiner Liebe heraus in diese Welt gekommen bist. Herr, ich möchte danken dafür, dass wir uns unter deinen Segen stellen dürfen. Herr, und ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Gedanken, alles, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht, was uns umtreibt, dass du das in deine Hände nimmst. Und so segne euch der Herr, behüte und bewahre euch, gehe mit euch in die vor euch liegende Woche und schenke euch, dass ihr in unserer Umgebung wirklich Botschafter dieser super Nachricht sein könnt. Gott segne euch und setze euch zum Segen. Amen.